Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albart.
Deportation und Flucht, Ankommen und Neuanfang, das ist heute unser Thema. Was es heißt, wenn unbescholtene jüdische Bürger während der NS-Zeit im Ghetto von Minsk landeten, schildert uns die Historikerin Andrea Löw. Und was es bedeutet, als Syrer in Deutschland heimisch werden zu müssen oder als Kind vietnamesischer Eltern in einem Asylbewerberheim aufzuwachsen, beschäftigt uns außerdem. Herzlich willkommen zu unserem politischen Buchmagazin.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wir kennen Zahlen der deportierten und ermordeten Juden während der NS-Zeit. Wir kennen die grausamen Bilder und vielleicht auch Erfahrungsberichte und Dokumentationen. Aber von den persönlichen Erlebnissen Einzelner wissen wir oft noch viel zu wenig. Die Historikerin Andrea Löw hat verschiedene Zeugnisse in einem Buch zusammengefasst. Deportiert heißt es, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden, so der Untertitel. Andrea Löw ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Guten Tag, Frau Löw.
Ja, guten Tag.
Ich selber habe nun auch schon eine ganze Menge von Büchern gelesen, Erfahrungsberichten und Zeugnissen. Und mir fiel auf, als ich Ihr Buch las, dass ich doch sehr vieles von diesen Details, die Sie schildern, nicht wusste. Wie geht es Ihnen als Historikerin? Entdecken Sie auch immer noch Unbekanntes?
Ja, in der Tat entdecke ich auch immer noch Unbekanntes. Das sind oft kleine Details. Das sind oft Geschichten, die mich dann ganz besonders berühren, obwohl ich schon so lange zu dem Thema forsche. Also diese kleineren Überraschungsmomente gibt es tatsächlich immer wieder.
Welche waren das zum Beispiel?
Naja, um Ihnen eine beispielhafte Geschichte zu erzählen, die mich sehr berührt hat. Ich habe, nachdem ich schon sehr lange an dem Buch gearbeitet habe, von einem Neffen eines Deportierten den Erfahrungsbericht seines Onkels bekommen, in dem ich eine Geschichte gelesen habe, die mich sehr berührt hat. Er ist also mit seiner jungen Frau gemeinsam nach Riga deportiert worden. Und dann hat die Frau, was eigentlich strikt verboten war und verhindert wurde, wann immer es ging, in Riga im Ghetto ein Baby bekommen. Und er schildert das, wie dieses Baby dann aufwächst, ein Jahr alt wird. Und dann werden aber im Jahr 1943 sowohl seine Frau als auch das kleine im Ghetto geborene Baby in die Vernichtung deportiert. Und das sind solche Geschichten, die mich nach wie vor sehr berühren, wenn ich sie lese.
Mich hat besonders erschüttert der Tonfall der Abschiedsbriefe der Eltern, die an ihre Kinder schreiben. Da haben Sie viele Beispiele. Kurz vor der Deportation, häufig waren die Kinder noch in die Emigration gegangen und sie beschwören ihre Töchter und Söhne dann, sich keine Sorgen zu machen. Wie haben Sie diese Briefe gelesen, Frau Löw?
Oh ja, das sind in der Tat sehr, sehr berührende Briefe. Das sind ja oft, Sie haben es gerade gesagt, Briefe, die schon über mehrere Jahre haben diese Eltern an ihre Kinder geschrieben. Die Kinder durften emigrieren, weil Verwandte im Ausland, vor allem in den USA, eine Bürgschaft für sie übernommen haben. Und beim Abschied damals gingen die Menschen ja noch davon aus, dass sie wieder vereint würden, dass die Eltern irgendwann auch emigrieren können. Und die schreiben dann über mehrere Jahre diese Briefe. Und dann bekommen die Eltern den Befehl zur Deportation, wissen, dass sie jetzt nicht ihren Kindern nachfolgen können, sondern nach Osten, wie es damals hieß in den Quellen, in eine ganz andere Richtung, in eine ungewisse Zukunft deportiert würden. Und diese Briefe, diese wirklich allerletzten Briefe in einer langen Kette von Briefen, sind wirklich sehr, sehr berührend. Man muss sich die Situation mal vorstellen. Diese Eltern haben ihre Kinder, ihre oft wirklich sehr, sehr jungen Kinder, in die Fremde geschickt. Und nun ist der Moment, wo sie wissen, wir werden ganz woanders hingeschickt. Wir wissen nicht, ob wir unsere Kinder jemals wiedersehen. Das sind sehr, sehr berührende Dokumente.
Und Sie sagen dann den Kindern ja sogar, bleibt anständig, werdet gute Menschen, also diese Kraft, die da rausspricht. Wo haben Sie denn diese Quellen gefunden? Was sind das überhaupt für Quellen?
Es sind ganz unterschiedliche Quellen und auch ganz unterschiedliche Fundorte. Also ich habe 9 Monate in Washington am United States Holocaust Memorial Museum recherchiert. Dort gibt es sehr, sehr viele dieser Briefe, weil viele der Kinder eben in die USA emigriert waren und die Briefe der Eltern dann in die USA gelangt sind und diese emigrierten Kinder, die dann ihre Eltern verloren haben im Holocaust, später diese Briefe, diese letzten Briefe an das Museum dort abgegeben haben. Ich habe aber auch viele Berichte, Briefe, Postkarten, zum Beispiel im Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gefunden. Sie sind verstreut in einigen deutschen Archiven, wo dann eben letzte Briefe von deutschen Deportierten zu finden sind. Im Jüdischen Historischen Institut in Warschau sind viele. Ich habe in Riga im Archiv Dokumente gefunden. Also die sind wirklich verstreut in der ganzen Welt, einfach weil die Kinder, die dann diese Nachlässe abgegeben haben, emigriert sind in die ganze Welt.
Frau Löw, Sie ordnen Ihre Materialien ja chronologisch in größeren Kapiteln. Da gibt es dann mehrere Stationen, von der Deportation über die Ankunft bis zu den Versuchen, das Leben im Ghetto im Osten dann irgendwie zu organisieren. Haben die Ankömmlinge, haben diese deportierten Juden versucht, dem Grauen irgendwie etwas entgegenzusetzen?
Oh ja, absolut. Und das widerspricht sehr dieser immer wieder angenommenen Passivität von verfolgten Jüdinnen und Juden. Die Deportierten haben in der Tat versucht, dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Die sind ja in Orte gekommen, also ich untersuche vor allem die Ghettos in Litzmannstadt, Lodz, im besetzten Ostpolen und aber vor allem auch in Riga und in Minsk. Die kommen ja in eine Welt des absoluten Grauens. Also kurz bevor die Deportierten dort ankommen, haben dort Massenerschießungen lokaler Juden stattgefunden. Sie kommen in eine Welt, wo sie mit Massenmord und mit den Spuren eines eben erfolgten Massenmordes konfrontiert werden, sind in absolutem Chaos und versuchen dann aber in der Tat, dem etwas entgegenzusetzen. Es wird zum Beispiel Unterricht für die Kinder organisiert. Es gibt Bemühungen, Theateraufführungen oder musikalische Darbietungen zu organisieren. In Riga gibt es sogar Fußballspiele, eine Zeit lang gibt es sogar Tanzunterricht in Riga. Immer wieder ist in den Quellen der Menschen davon die Rede, dass sie versuchen, sich Bücher zu organisieren, um zu lesen, um dieser grausamen Realität für einen Moment zu entfliehen, zu entkommen. Und das hat eine ganz große Bedeutung für die Deportierten. Das geht aus ganz vielen Zeugnissen hervor.
Mich hat auch beschäftigt, dass zum Beispiel Gottesdienste dann einen Trost bieten und wie man versucht hat, sich gegenseitig zu stärken. Gleichzeitig gab es ja dort in Riga und auch anderswo Differenzen zwischen den deutschen Juden und den Ostjuden. Was hat es damit auf sich und was waren das für Gefälle, die sich da zeigten?
Da gab es in der Tat große Differenzen. Das variiert noch ein bisschen, je nachdem, an welchen Ort wir schauen. Da stoßen ja ganz unterschiedliche ich nenne es jetzt mal Welten aufeinander. Die deutschen und österreichischen Jüdinnen und Juden waren ja in vielen, vielen Fällen assimilierte Juden, die mit diesen sogenannten Ostjuden gar nichts mehr zu tun haben wollten. Und das war ja schon vor der Deportation so. Sie verstanden sich in erster Linie als Deutsche und in einem zweiten Schritt erst als Juden, wenn überhaupt. Es waren auch viele Getaufte unter den Deportierten. Und die kommen jetzt in eine Welt, im Ghetto Litzmannstadt Lodz ist es ganz extrem. Dort leben die polnischen Jüdinnen und Juden schon seit anderthalb Jahren in einem Ghetto unter ganz furchtbaren Bedingungen. Das heißt, die sind schon völlig heruntergekommen, verarmt, zerlumpt. Und in diese Welt dieses Ghettos kommen nun diese deportierten Juden mit ihrem Koffer in der Hand, sind noch recht ordentlich angezogen. Und da stoßen wirklich zwei Welten aufeinander. Und das ist in sämtlichen Orten, die ich mir angeschaut habe, so. In Riga und Minsk kommt dann noch hinzu, dass ja gerade ein Massenmord an der lokalen jüdischen Bevölkerung stattgefunden hat. Dort wurden einheimische Jüdinnen und Juden zu Zehntausenden erschossen, um, so das zynische Täterargument, Platz zu schaffen für die deportierten Juden. Und teilweise machten die überlebenden lokalen Juden das den Deportierten, nicht zum Vorwurf, aber sie brachten es natürlich mit ihnen in Verbindung. So war das Zusammenleben dieser sehr unterschiedlichen Gruppen von Anfang an sehr stark belastet. Und nun mussten diese sehr unterschiedlichen Gruppen unter den Bedingungen eines Ghettos, in dem es also zu wenig zu essen gab, Krankheiten grassierten, es kaum medizinische Versorgung gab, unter diesen furchtbaren Bedingungen, wo sie auch immer wieder mit willkürlichen Morden und Terror konfrontiert waren, mussten diese sehr unterschiedlichen Gruppen nun zusammenleben.
Ließ sich dieser Gegensatz auch manchmal auflösen?
Der ließ sich auflösen. Immer wieder entstanden Freundschaften, vor allem unter jüngeren Ghettobewohnern. Und vor allem aus Riga ist das überliefert, wo vor der Ankunft der deutschen Jüdinnen und Juden vor allem jüdische Frauen und Kinder erschossen wurden und in der Mehrzahl jüdische Männer noch verschont wurden. Und sehr viele dieser jüngeren jüdischen Männer freundeten sich nun mit deportierten deutschen jungen Frauen an. Und da entstanden in der Tat Freundschaften, da entstanden auch Liebespaare. Also es sind auch mehrere Fälle überliefert, in denen diese Paare, diese jüdisch-lettisch-deutschen Paare nach dem Krieg tatsächlich geheiratet haben.
Es gibt die Geschichte von Edith Blau, die auch eine Liebesgeschichte erlebt hat. Aber Edith Blau ist eine Frau, die dann nach dem Krieg ganz schwermütig wurde, weil die Befreiung dann doch eher ein Drama war. Was passierte da mit diesen Menschen, die es geschafft hatten, zurechtzukommen?
Ja, da ist Edith Blau in der Tat ein sehr gutes Beispiel und sie steht aber überhaupt nicht allein. Und deshalb nenne ich dieses Kapitel in meinem Buch auch nicht Befreiung, sondern Epilog. Es ist für viele in der Tat im ersten Moment gar keine Befreiung. Sie schildern in ihren sehr kurz danach verfassten Berichten, wie sie diesen Moment herbeigesehnt haben, dass endlich sie frei sind. Und dann sind sie in dem Moment aber vollkommen krank in erster Linie, also abgemagert krank, völlig geschwächt und finden nach und nach eben auch raus, dass sie in vielen Fällen die einzigen Überlebenden sind, dass sie überhaupt nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, dass sie auch nicht wissen, wie sie überhaupt nach Hause kommen und was ist überhaupt dieses Nachhause. Gerade für die deportierten deutschen Jüdinnen und Juden ist dieses Zuhause ja das Land der Täter. Und viele schildern also, dass sie gar nicht wissen, wohin. Und den Fall von Edith Blau, den Sie gerade angesprochen haben, das ist eine ganz faszinierende Geschichte, schon während des Krieges und während der Deportation. Eine wahnsinnige Überlebensgeschichte. Und Edith Blau findet sich direkt nach Kriegsende oder bei Kriegsende auf Bornholm in Dänemark, wo sie auf abenteuerlichen Wegen hingekommen ist. Und sie schildert dann in einem Bericht, dass sie so diesen Moment der Befreiung herbeigesehnt hat, aber dann gar nicht weiß, was sie mit sich machen soll. Und Jahre später berichtet sie in einem Interview, dass sie erwartet hatte, dass alle ihre Geschichte hören wollen in dem Moment, wo sie befreit ist. Und dann hat sie niemand gefragt und sie wurde depressiv, sie wurde ganz melancholisch. Und sie haben bei einem dänischen Arzt sind sie untergekommen und der hat zu ihr gesagt, hier ist ein Block, hier ist ein Stift, schreib auf, was passiert ist. Und dann schreibt Edith Blau tatsächlich schon im Mai 1945 ein ganz, ganz eindrucksvollen, eindringlichen Bericht über alles, was ihr passiert ist in den letzten Jahren. Sie formuliert am Anfang ihre Bedenken, dass es dieses eine Wort, mit dem sie alles beschreiben kann, ja gar nicht geben kann. Und dann schreibt sie aber eben doch. Und Jahre später erinnert sie sich in einem Interview, dass sie, nachdem sie sich das alles einmal so von der Seele geschrieben hat, nicht mehr aufgehört hat, darüber zu reden.
Also hatte das Erzählen auch etwas Heilendes. Vielen Dank, Andrea Löw.
Ja, sehr gerne.
Wir sprachen über den Band Deportiert von Andrea Löw, immer mit einem Fuß im Grab, Erfahrungen deutscher Juden, erschienen bei S. Fischer, 364 Seiten, 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Von Deportation und Verfolgung während der NS-Zeit war schon die Rede. Von dieser historischen Erfahrung schlagen wir jetzt den Bogen in die Gegenwart. Ankommen und heimisch werden, das fordert man von den Zugewanderten, aber das ist einfacher gesagt als getan und bewältigt. Und selbst für die nachwachsende Generation bleibt es schwierig, vor allem wenn die Mehrheitsgesellschaft immer wieder mit Ausgrenzung reagiert. Die Journalistin Vanessa Wu und der Schriftsteller Ahmad Katlesch nehmen sich in ihrem Buch »Komm dahin, wo es still ist« ihre sehr unterschiedlichen Migrationsbiografien vor und tauschen sich in Form von Briefen aus. Sie sind jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Der Titel, Vanessa Wu, hat ja so ein bisschen Aufforderungscharakter. »Komm dahin, wo es still ist«. Warum ist denn Stille so wichtig?
Stille ist ja nicht nur ein äußerer Zustand, sondern auch ein innerer. Und es ist einer, den wir versuchen sehr bewusst herzustellen, wenn einfach der Lärm in der Welt viel zu laut und viel zu viel ist. Die ganzen Schreckensmeldungen, Krieg, Erdbeben, immer bricht irgendwas Politisches in unser eigentlich zutiefst privates Leben ein. Und wir genießen aber eigentlich unser privates Leben sehr, sodass für uns eigentlich der größte Kampf ist, dort auch eine gewisse Stille zu bewahren und sich nicht so übertönen zu lassen von dem, was draußen passiert.
Gelingt Ihnen das, Ahmad Katlesch, diese Stille auszugrenzen? Sie brauchen ja auch eine gewisse Betriebsamkeit, habe ich aus Ihren Briefen entnommen.
Ja, ich meine, am ersten ich habe Vanessa geschrieben mit einem Titel, like Brücke über zwei Wellen. Und ich meinte, dass wir haben immer dieses Leben und es gibt immer Unstabilität und wie immer bewegen, immer mit Krieg, mit Wandern, mit Arbeit, auch mit unserem Leben hier. Auch mit meinem Papier, ich habe immer Probleme. Und dann, als ich Vanessa getroffen habe und dann anfangs zu schreiben, ich habe gemerkt, dass ich genieße das. Das ist diese Brücke über alle diese Wellen oder dieses Feld.
Wie ist das mit der Vergangenheit? Ich hatte den Eindruck, Vanessa Wu, dass bei Ihnen die Vergangenheit oft beschwiegen wird. Das ist ja wieder eine Art von Stille. Da fehlt etwas offenkundig.
Ja, das ist dann die unangenehme Art der Stille, die auch unerträglich laut sein kann, nämlich wenn gewisse Themen eigentlich im Raum sind, aber wir sie schwer aussprechen können. Und das kennen ja auch viele Deutsche, deren Eltern zum Beispiel im Krieg waren. Und so ähnlich ist es bei mir, nur dass die Generation nicht so weit weg ist. Das sind meine eigenen Eltern, die über gewisse Dinge einfach nicht sprechen. Über Erfahrungen im Krieg, über ihre Flucht, über Migration, über die Zeit im Asylbewerberheim. Und dennoch prägt sie uns aber alle sehr. Und stattdessen versuchen wir darüber hinwegzukommen und uns abzulenken mit ganz anderen Themen. Da entsteht aber auch so eine große Leere dadurch. Das kann keine friedliche Stille. Und die habe ich dann versucht zu stopfen und zu füllen mit ganz viel Wissen, mit Studium, mit Rumfragen letzten Endes. Und dadurch ist dann wiederum vielleicht sowas wie eine Ruhe oder Stille eingekehrt für mich, weil ja Leere nicht das Gleiche ist wie Stille.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Katlasch, mit dem Sprechen über die Vergangenheit? Sie sind aus Syrien gekommen nach Deutschland über Jordanien und waren dort Journalist und haben dann hier als Schriftsteller gearbeitet und dort auch schon. Ja. Vanessa Wu ist die Tochter von vietnamesischen Einwanderern und hier im Asylbewerberheim geboren. Und bei Ihnen, wie stellt sich das da mit der Vergangenheit und dem Sprechen darüber?
Ja, für mich war nur mit diesem Buch sehr einfach, über diese Sache zu sprechen. Nicht einfach, aber ich konnte über diese Vergangenheit reden. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe immer mit meinen Lesungen, weil ich habe ein auch anderes Buch veröffentlicht als Lyrik, und immer kommt in die Lesungen diese Frage über meine Herkunft, über meine Vergangenheit, über politische Sache, aber ich wollte immer nur auf meine Lyrik achten, weil ich wollte nicht diese Themen diskutieren, nicht mit Araber oder mit Sura, weil es ist noch heiß und immer dieses Gedanken von politischer Seite. Aber mit Deutsche oder mit der Gesellschaft hier war auch ein bisschen schwierig, weil immer es gibt dieses Blick von Opfer oder von Fremd. Und es gibt nichts dieses Sitzen und Diskutieren als Auge zu Auge. Und ich wollte nicht das machen, auch mit meinen Lyrik. Aber mit Vanessa habe ich gemerkt, dass sie hat diese Erfahrungen, sie hat so viele Probleme in der Vergangenheit. Und dann hat uns etwas verwendet für mich. Ich konnte über diese Sache oder meine Vergangenheit, die aktuelle Sache, auch politisch reden, ohne Angst und ohne etwas zu erwarten. Und das ist für mich, das macht mehr frei. Und ich konnte als auch literarische Texte schreiben, was ich wollte, nicht als Journalistenarbeit.
Was war für Sie das Verbindende mit Ahmad Katlasch?
Seltsamerweise fand ich, dass er ganz oft argumentiert hatte wie meine Eltern, nur dass meine Eltern nun mal meine Eltern sind. Das ist eine ganz andere Generation, mit der man ja nicht gleichermaßen gut sprechen kann, was die Sicht auf die Gesellschaft oder Ankommen oder harte Arbeit zum Beispiel angeht. Es ist einfach die Sicht von so einer ersten Einwanderergeneration. Und plötzlich habe ich einen Partner, der mehr oder weniger gleich alt ist wie ich, aber so spricht wie meine Eltern. Und zum ersten Mal kann ich mich auf Augenhöhe mit diesen Themen auseinandersetzen, wie zum Beispiel, naja, wie viel Rassismus erfahren wir denn hier? Wie viel Ausgrenzung ist vielleicht auch entschuldbar oder verständlich? Für mich ist es nicht verständlich oder nicht entschuldbar, weil ich einfach hier geboren und aufgewachsen bin. Für Leute, die neu ankommen, die sehen das vielleicht noch ein bisschen anders. Die haben noch ganz viele andere Themen im Kopf. Das fand ich ganz spannend, dass das uns so ein bisschen verbunden hat, dass ich ja diese Art zu sprechen über Flucht, Asyl, Migration, Armut, dass ich die schon kannte von zu Hause aus, aber nun eben anders darüber sprechen konnte.
Wie erleben Sie denn Rassismus, Ahmad Katlasch?
Ja, das war ein sehr interessantes Thema zwischen uns, weil für mich, es war einfach egal, wenn die Leute mit mir auf der Straße rassistisch sein werden. Manchmal, ich lache eigentlich, weil in meinem Perspektiv, ich habe so viel in meinem Leben zu kämpfen, ich wollte mein Leben weiterbauen, nicht neue Identität hier haben. Ich habe mein Leben und ich wollte nur jetzt mit der Gesellschaft, mit Papier, mit so viel beschäftigt und mit meiner Arbeit. Und ich musste auch Deutsch lernen. Und dann, es war so viel zu tun. Und ich wollte nicht Opfer sein. Und dann, ich wollte immer, wenn es gibt dieses Kommentar, sagt, okay, es ist alte Frau, sagt das und das und das ist normal oder so. Aber wenn jemand, zum Beispiel Journalist oder Schriftsteller oder in Medien sagt etwas rassistisch, dann ich kämpfe als Journalist. Aber im Privatleben, für mich war das ist egal. Jetzt verändert sich, weil wenn ich verstehe meine Partnerperspektive, sie ist hier geboren, sie hat kein anderes Identität und dann jetzt ist auch für mich anders. Jetzt, wenn wir sehen etwas rassistisch, ich habe auch jetzt sehr, sehr wütend und so, und das ist für mich echt neu.
Starke Gefühle spielen eine große Rolle und Ihr Buch, das muss man auch sagen, ist eine Liebesgeschichte im Grunde genommen, denn Sie werden im Verlauf dieser Briefe ein Paar. Vanessa Wu, Ganz am Ende taucht dieses Thema mit dem Rassismus auf und der AfD, die solche Zugewinne hat. Auch wenn das nicht im Zentrum steht. Sie beschreiben es immer mal wieder als etwas, das Ihnen widerfahren ist oder Ihren Eltern ganz massiv. Was wäre denn gesellschaftlich nötig aus Ihrer Sicht?
Ich glaube tatsächlich, dass wir in den letzten Jahrzehnten einigermaßen geschafft haben, nebeneinander herzuleben und die Nachbarn einigermaßen zu tolerieren. Aber was versäumt wurde, ist tatsächlich ein Leben komplett auf Augenhöhe und den anderen wirklich zu verstehen. Das sieht man ja auch in der Literatur, in den Geschichten, die erzählt werden. Die Nachbarn werden über den Zaun gegrüßt, aber wie viele setzen sich wirklich mit denen zusammen und essen vielleicht nicht nur einmal, um einmal die andere Küche zu probieren, sondern sprechen auch mit denen über ihre ganz tiefen Probleme, Sehnsüchte, Sorgen oder auch machen Witze. Das hat, glaube ich, gefehlt und das ist das Einzige, worin ich Hoffnung sehe, dass viel mehr Menschen jetzt auch ihre Geschichten erzählen und dass es auch Menschen gibt, die mal sich Zeit nehmen zuzuhören, nicht nur ganz flüchtig und auch nicht Migration nur versuchen über Zahlen und Statistiken zu verstehen, von wegen Arbeitsmarktintegration, dies, das, sondern tatsächlich als Menschen.
Als Geschichten, die wir einander erzählen. Ich habe die Gefühle schon angesprochen, Wut oder Angst, das ist bei Ihnen ja auch ganz zentral. Kann das auch etwas Belebendes haben, etwas Produktives oder ist es zerstörerisch?
Es ist beide eigentlich. Wenn es das hast zu tun mit meinem Leben und unserer Zuhause, dann ein bisschen stört mich und dann wir müssen mehr verstehen. Aber wenn ich in mein Zuhause klar und dann es gibt so viel Angst oder Wut auf der Welt, und ich kann mit das so viel arbeiten. Nicht als Journalist, dann ich muss mehr ruhig sein bleiben, aber wenn ich Geschichte schreibe, wenn ich diskutiere, wenn so, das macht mir stark, etwas mehr zu recherchieren und mehr die Geschichte hier zu wissen, weil ich kenne Deutschland, aber nicht vor 30, 40 Jahren. Ich kenne Deutschland in den 50er, 60er und die Zweite Weltkrieg von aller Literatur oder politische oder Philosophie, das ich gelesen habe. Und dann in meinem Kopf, Deutschland ist das und dann entwickelt dieses neue Land. Und jetzt, was passiert mit dieser Demokratie? Ich mache immer diese Verbindung mit der Vergangenheit. Dublin, Hannah Arendt, Thomas Mann, alle diese Namen sind sehr verbunden in meinem Kopf und das macht mir nicht Angst vor mich, weil für mich ist es egal. Ich habe so viel mein Leben gewechselt und ich kann das machen. Aber vor dieser Gesellschaft, das ist jetzt mit Vanessa hier, wir haben ein Haus und wir wollen das hier bauen und wir wollen Part von dieser Gesellschaft sein und wir müssen zusammen kämpfen. Und manchmal, wir haben dieses Gefühl, dass ich will nicht mehr kämpfen, weil so viele Leute wollen das nicht. Sie tolerieren, was passiert mit diesen rechten Medien und das macht uns sehr wütend und traurig eigentlich.
Sie gewinnen ja trotzdem eine Kraft daraus und versuchen, das umzumünzen, Vanessa Wu. Und ich habe den Eindruck, das hat mich bei Ihren Briefen beschäftigt, dass es auch darum geht, sich anders zu verwurzeln hier in Deutschland. Auch ganz anders, als es Ihren Eltern je gelungen ist. Welche Möglichkeiten haben Sie da?
Ja, bei meinen Eltern ging es vor allem darum, in diesem Land erstmal zu überleben, rein ökonomisch zu überleben. Sie hatten sehr viele Jobs. Worum es mir eher geht, ist ein ganz anderes Ankommen, ein emotionales Ankommen. Und dieses Ankommen erreiche ich durch, ja, das sagt man auch ganz platt, Teilhabe. Also Teil dieser anderen Menschen zu sein, mich verbunden zu fühlen. Nicht bei der nächsten Gelegenheit, wenn irgendwas Schlimmes in diesem Land passiert, zum Beispiel wenn die AfD-Ergebnisse nach oben schellen, in meinen Gedanken die Koffer zu packen und dieses Land wieder zu verlassen, sondern zu denken, ich habe hier meinen Mann, ich habe hier meine Eltern, ich habe hier ganz viele FreundInnen und ich kenne Leute oder habe mit Leuten gearbeitet, die sich zum Beispiel auch nicht so gut gegen rechte Gewalt wehren könnten. Die kann ich jetzt nicht einfach alle verlassen. So. Es ist auch ein Gefühl für dieses Land, gewissermaßen kämpfen zu wollen oder für eine Bleibe und eine Existenz hier kämpfen zu wollen. Das ist etwas, das mich sehr stark antreibt und das kann man auch in verschiedenen Formen ausüben, aktivistisch, aber für mich ist es tatsächlich das Schreiben. Also ich sehe unser Buch als Antwort auf diesen Rechtsruck, als eine literarische Antwort auf diesen Rechtsruck. Wir setzen dem ganzen Hass einfach unsere ganz persönlichen Geschichten entgegen. Und diese Geschichten wollen auch niemandem etwas beweisen, sondern sie wollen in erster Linie erzählen und einladen, sich ja, mit uns zu beschäftigen und uns auf Augenhöhe zu begegnen.
Es sind ganz persönliche Briefe. Warum war das die richtige Form, Ahmad Katlasch? Sie haben ja viele Bücher schon geschrieben.
Ja, und ich war nie persönlich und auch mit meinem letztes Buch, es war ein Gedichtband und so viele Leute haben gesagt, dass du musst etwas, die Titel etwas verbinden mit Syrien oder Geflüchtete, dann kannst du mehr verkaufen und so. Und sag, für mich, das war alles egal. Aber hier, es war eine sehr schwierige Entscheidung, das zu öffentlich, weil wir haben gedacht, es ist nicht nur Liebe, es ist Liebesgeschichte, weil das ist, wir haben uns kennenlernen und dann, ich habe auf Arabisch geschrieben, sie hat über Google Translate meine Wörter versteht, weil ich wollte in meiner Sprache schreiben und dann persönlich zu sein und öffentlich und politisch zu sein, für mich, das war sehr wichtig, weil die anderen Leute, sie müssen verstehen, dass wir sind auch normale Leute. Wir haben unser eigenes Leben, unsere kleinen Probleme und Gefühle und Angst, nicht nur auf politisch, nicht nur auf dieses Land. Wir wollen auch unser Leben bauen, aber im Parallel, wir haben immer dieses Kampf mit der Gesellschaft. Und hier, wir wollten nur unsere Geschichte mit politischer, in meinem Kopf immer diese politische Frage war, aber ich wollte kein Essay schreiben oder so. Deswegen habe ich so viele private Sachen bis jetzt. Ich wollte auch nicht wieder manchmal lesen, so viele Sachen in dieses Buch.
Also eine Geschichte darüber, wie man eine gemeinsame Sprache und Geschichte findet. Vielen Dank, Vanessa Wu und Ahmad Katlesh.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Komm dahin, wo es still ist, eine Erkundung. Das haben wir gemeinsam unternommen und so heißt das Buch von Vanessa Wu und Ahmad Katlesh. Das Buch liegt vor bei Rowohl, 256 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit Büchern rund um Deportation und Flucht, ums Ankommen und Neubeginnen. Über seine Fluchtgeschichte und seinen Neuanfang in Karlsruhe berichtet Said Fazlollah in dem Buch Gegen die Strömung. Der Titel ist eine doppelte Metapher, weil Fazlollah sich zum einen gegen das iranische Regime behaupten muss und zum anderen, weil er Kanu fährt und zwar sehr erfolgreich als Spitzensportler für das iranische Team auch bei den Weltmeisterschaften 2015 war das. Aber auch großer Erfolg schützt nicht vor staatlichen Repressionen, wenn man zum Beispiel die Behandlung von Frauen im Iran anprangert. Darum geht es in seinem Buch. Und davon hat er auch hier im Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Ich war 2015 bei den Weltmeisterschaften in Mailand und da war ich dann beim Mailander Dom, habe dort ein Selfie gemacht. Ich war auch in der Kirche. Dort haben wir auch ein paar Fotos gemacht und bei meinem Rückkehr im Iran im Flughafen würde ich halt dann sofort festgenommen und dann hieß es, dass ich meine Religion gewechselt habe und es erwartet mich Todesstrafe.
Fazlollah selbst konnte das erst gar nicht glauben.
Ich habe wirklich in den ersten 2-3 Stunden die ganze Zeit gedacht, es ist ein verstecktes Kamera und jemand will mich hier verarschen, weil ich war so erfolgreich, war auf einem guten Weg, habe wirklich nichts gemacht. Alles aber, was sie mir sagen konnten, wir haben hier Beweise. Und das kannst du auch nichts ändern. Und haben ja auch die Bilder von meiner Mama und meiner Schwester mir gezeigt. Und die haben gesagt, ja, du weißt, was wir von Macht haben. Entweder gibst du zu oder du weißt, was deinen Eltern passiert wird. Und wenn man halt dann sowas als, damals war ich glaube ich 23, 22 Jahre alt, hört, gibt's alles zu erstmal. Aber es war ein sehr, sehr, sehr schlimmer Moment für mich.
Aber ihm gelang die Flucht über die Balkanroute bis nach Karlsruhe. Sein Zuhause, sagt Fazlollah heute. Das Ankommen, der Neuanfang, alles ist gelungen durch das Kanufahren. Integration als Teamsport und er betont, wie wichtig das sei.
Wenn man einen Flüchtling in einem Flüchtlingslager hält und ihn einfach keine Option anbietet, zur Arbeit zu gehen, zu Sport zu gehen, wie soll man sich integrieren? Und bei mir war halt in dem Fall, der Detlef Hoffmann war in Stadt Karlsruhe Stadtrat und hat dann seine Macht natürlich damals benutzt, hat mich zum Verein genommen und dadurch konnte ich halt dann schnell an den Sprache lernen, integriert werden, habe mich hier angepasst und das hat alles dank dem Sport bei mir hier funktioniert.
Ende des Monats fährt Fazlollah sogar nach Paris zu den Olympischen Sommerspielen als Kanut. Aber nicht fürs deutsche Team, denn auch wenn das manchmal so aussieht, als bekämen Spitzensportler ohne Probleme den deutschen Pass, das täuscht.
Ich war 2018 bis Anfang 2019 Teil des deutschen Nationalmannschaft und in dem Jahr habe ich ein Angebot bekommen, deutsche Pass zu beantragen. Ich habe damals gemacht und es wurde halt nach 6 Monaten abgelehnt. Und die Begründung war, dass ich nicht genügend Chancen habe, mit der deutschen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen zu gehen. Und ich war halt weder Deutsch noch Iraner. Entweder musste ich aufhören oder mich halt dann für Refugees bewerben. Und der Weg war einfach steinig.
Ein steiniger Weg nach Olympia, aber er hat ihn geschafft als Mitglied des offiziellen Refugee Olympic Teams. Das komplette Gespräch mit Said Fazlollah finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunk-App. Und das Buch heißt »Gegen die Strömung – Mein langer Weg aus dem Iran nach Deutschland und zu Olympia«, erschienen bei Rowohlt Polaris für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Flucht und Neuanfang, darum dreht sich die Lesart heute. Für einen Neubeginn müssen aber erst einmal Grenzen überwunden werden. Sprachgrenzen, oft auch finanzielle Grenzen und zuallererst physische Grenzen, Mauern, Zäune oder das Mittelmeer. Über diese Grenzen schreibt die Wiener Fluchtforscherin Judith Kohlenberger in ihrem jüngsten Buch. Das ist ein Essayband mit dem Titel »Grenzen der Gewalt«. Christian Raab-Hansel hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Der komplette Titel des Buches lautet »Grenzen der Gewalt – Wie Außengrenzen ins Innere wirken«. Wie wirken sie denn laut Judith Kohlenberger ins Innere?
Ja, ich finde das spannend. Sie sagt, diese Härte und die Kälte, die wir gegen Flüchtlinge oder gegen Vertriebene an der Grenze zeigen, die wirkt gleichzeitig als Kälte und Härte auch gegen uns selber. Und damit wir mal hören, wie sie das begründet, habe ich aus einem Interview, was sie hier neulich im Deutschlandfunk Kultur gegeben hat, zu einem ähnlichen Thema, habe ich mal mitgebracht, wie sie das erklärt.
Wir sehen einfach, dass das, was an den Grenzen eingeübt wurde in den letzten Jahren, diese Folgen von Abwendung und Härte immer stärker auch in andere Bereiche der Gesellschaft übergreifen. Indem wir uns immer weniger dem Leid und auch dem Elend an den Grenzen zugewandt haben, so wurden unsere Gesellschaften insgesamt, möchte ich argumentieren, gleichgültiger, apathischer und wohl auch kälter gegenüber bestimmten Minderheiten und bestimmten marginalisierten Gruppen.
Und in diesem Essay geht sie eben noch weiter und sagt, auch gegen uns selber, weil so ihr Argument, wenn wir Grundsätze der Menschlichkeit verletzen, wenn wir teils Grundrechte ignorieren, wenn wir ja so eine brutale und teils illegale Grenzschutzaktion, wenn die alltäglich werden, dann gewöhnen wir uns daran. Wir gewöhnen uns daran, dass manche Mitgliedstaaten der EU im offenen Bruch mit Völker- und EU-Recht liegen, ohne dass das nennenswerte Konsequenzen hätte. Und die Bürger und die BürgerInnen gewöhnen sich quasi kollektiv daran, dass Rechtsbrüche nicht geahndet werden, dass Unrecht sanktionslos bleibt und damit erodiere der Rechtsstaat, sagt sie. Und es hat natürlich auch moralisch-ethische Konsequenzen, wenn wir das hinnehmen, wenn wir das laufen lassen oder teilweise eben auch gut finden.
Das leuchtet sofort ein. Wer ist denn Judith Kohlenberger, dass sie sich so für unser Inneres interessiert?
Ich glaube, sie hat deswegen so ein Auge für ungewöhnliche Fragestellungen, weil sie ursprünglich Kulturwissenschaftlerin ist. Sie ist nicht Politikwissenschaftlerin oder Militärhistorikerin oder was man sich da so vorstellen könnte, sondern eben Kulturwissenschaftlerin. An der Wirtschaftsuni in Wien ist sie und forscht da zu Migration und hat deswegen vielleicht auch diesen Blick auf uns hier selber in Europa. Und sie führt für dieses Buch Interviews mit Grenzpolizisten, mit Asylanwältinnen, mit Richtern, mit Psychotherapeutinnen, mit Ärzten, Historikern, Helfern. Sie trifft zum Beispiel einen Gerichtsmediziner in Griechenland, der erzählt, wie das so ist, wenn er die Leichen, die aus dem Wasser gefischt würden, untersucht und sehr häufig erst einmal suchen muss, finde ich denn hier eine Gebärmutter oder eine Prostata, weil die Leichen schon so von Fischen zerfressen sind, dass rein äußerlich das Geschlecht nicht mehr zu erkennen ist. Und sowas hat natürlich Konsequenzen. Und diese Konsequenzen interessieren sie auch für zum Beispiel die Bevölkerung in den Grenzregionen, wie die sich daran gewöhnen, dass bewaffnete Soldaten, bewaffnete Soldatinnen ganz normal zum Alltag gehören. Oder dass je nach Windrichtung vielleicht auch Schreien und Weinen zu hören ist. Oder eben tatsächlich, wenn man Leichen am Strand findet. Sie spricht da von der Last der Zeugenschaft. Und diese Interviews, das ist jetzt kein empirischer Befund, dass es dieses Wirken nach innen tatsächlich gibt, aber naja, es stützt schon sehr stark die These, weil viele von denen auch davon berichten, wie das ihren Glauben an den Rechtsstaat erschüttert, wie das Vertrauen daran sinkt, dass Grundrechte eigentlich wirklich gelten, das Vertrauen in Behörden, wie das Glauben an den Zusammenhalt bröckelt und wie manche von denen wirklich sagen, ich halte mich selber nicht mehr so an Regeln. Wenn diese großen, wichtigen Menschlichkeitsregeln nicht gelten, ich breche jetzt auch Gesetze.
Apropos Menschlichkeit, ich erinnere mich an dieses berühmte Foto von einem kleinen Jungen, der auf der Flucht ertrunken ist. Das geht einem sehr an die Nieren. Aber Judith Kohlenberger ist ja eine kühle Wissenschaftlerin. Erlaubt sie sich trotzdem Betroffenheit?
Ganz klar, ja. Ihre klare Aussage ist, wissenschaftliche Objektivität bedeutet nicht Neutralität gegenüber Unrecht oder Verletzung von Menschlichkeit. Und sie berichtet zum Beispiel, ich glaube, das war auch Anlass für diesen Essay, sie berichtet von einer wissenschaftlichen Tagung, da steht ein Kollege von ihr in Bonn in so einem Konferenzraum und kämpft wirklich mit den Tränen, wie er von seiner Arbeit berichtet. Und sie schreibt über ihn, naja, so zwischen PowerPoint-Präsentation und kaltem Filterkaffee, beweint der eigentlich die Grenztoten Europas. Und dieses Beweinen, betont sie, das ist so wichtig, weil Europa erst sehr genau darauf achtet, jeden zu registrieren, der irgendwie an die Grenze kommt, aber dann scheinbar das Interesse verliert, sobald jemand tot ist. Sie schreibt, wir haben rund um Europa wirklich, da ziehen sich die anonymen Gräber in einem Ausmaß, wie man sonst eigentlich nur aus Kriegszeiten kennt. Also ein Beispiel, was ich ganz plastisch fand, es gab ein ganz großes Schiffsunglück 2015, werden sich viele daran erinnern, mit mehr als 1000 Toten, von denen sind bis heute, schreibt sie, gerade mal 6 identifiziert. Und das hat natürlich Folgen für die Angehörigen. Das gibt also einen Begriff, das nennt sich uneindeutiger Verlust. Und das hat eben ja Folgen, schreibt sie, für uns alle, wenn dieses Verweigern und Unterbinden von Hilfe oder eben auch nur die Anerkennung des Todes, wenn das vielleicht formal rechtens ist, aber ja doch eigentlich dem Rechtsempfinden, dem Gerechtigkeitsempfinden fundamental widerspricht.
Wofür plädiert Judith Kohlenberger dann also? Einfach die Grenzen zu öffnen?
Nee, könnte man vielleicht erstmal denken, aber so naiv ist sie jetzt nicht. Sie fordert Nähe und Hinwendung statt einer Abgrenzung und Härte, aber ganz ausdrücklich nicht die Grenzen einfach aufzumachen oder gar Grenzen abzuschaffen. Auch das hat sie uns im Interview hier gesagt und auch das hören wir uns mal an.
Da geht es gar nicht darum, komplett offen, ungeschützt, komplett weich zu sein. Ich plädiere auch nicht für komplett offene Grenzen. Ich plädiere aber für mehr Durchlässigkeit. Auch gerade, wenn wir an die Grenzpolitik denken, durchlässige Grenzen, die zwischen komplett offen und komplett geschlossen austarieren können, aber immer dem anderen zugewandt bleiben, als Selbstschutz auch, weil man den anderen im Blick hat, aber auch, weil dadurch all das Inspirierende, das, was man spüren muss, um auch das Fremde, das Neue, die Innovation und den Austausch hineinzulassen.
Tja, ich finde es ein bisschen vage und das geht mir auch tatsächlich bei dem Text so. Der verschwimmt da so ein bisschen, diese Schlussüberlegungen finde ich eher schwach, die bleiben so im Unkonkreten, dass es die eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil die eigentliche Stärke dieses Essays ist eben nicht so eine politische Schlussforderung, sondern wirklich in diesem Bewusstmachen, Härte gegen Menschen in Not ist immer auch Härte gegen uns selbst. Die Missachtung von Grundrechten zerstört auch die eigenen Grundrechte ganz zwingend, weil Rechtsstaat eben nur entweder für alle existiert oder für niemanden und das ist eben ihre zentrale Botschaft. Die Festung Europa, die glaubt, die Menschen im Inneren zu schützen, aber eigentlich zerstört sie sich selbst.
Christian Raab-Hansel über Judith Kohlenberger, Grenzen der Gewalt, wie Außengrenzen ins Innere wirken, erschienen bei Leikam Leuchtschriften, 144 Seiten, 16,50 €. Das war die Lesart heute mit Sachbüchern zu Deportation, Flucht, Ankommen und Neubeginn.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.